Hallo beim Philosophy Club. Wir haben heute wieder eine ganz spannende Frage gekriegt, die mit dem Thomas-Evangelium zu tun hat. Die Frage ist etwas länger, deshalb lese ich sie dir mal vor. Lieber Frank, was wir wahrscheinlich machen werden, ist, weil die Frage aus mehreren Komponenten besteht, ist, wir werden die aufteilen. Wir werden im Thomas-Evangelium das nächste Mal sprechen, sondern es geht hier in der Frage darüber, warum das Thomas-Evangelium, egal was es jetzt ist, nicht mit Teil der Bibel ist, die wir heute haben. So, pass auf, ich lese die Frage, die gesamte Frage mal zu. Erstens, was ist das Thomas-Evangelium? Warum ist es nicht in der Bibel? Warum hat die zeitige Kirche uns diese Informationen über Jesus vorenthalten? Und der Fragesteller fragt, weil er in National Geographic einen Artikel von Insa Gammerod gelesen hat, der folgenden Satz beinhaltet. Das ist nämlich neben den vier Evangelien, die wir in der Bibel haben, noch andere Erzählungen, noch andere sogenannte Evangelien in der zeitigen Kirche gab. Und dazu schreibt National Geographic, diese entstanden aus den verschiedenen christlichen Strömungen, die es zu dieser Zeit gab. Aus dem Kanon der Bibel wurden die meisten dieser Texte, also hier in dem konkreten Falle auch das Thomas-Evangelium, gestrichen. Diese Texte zeichnen ein kontroverses Bild vom Sohn Gottes ab und wurden mit abgeschlossener Kanonisierung der Bibel verboten. Also, so wie das hier steht, klingt das so, als wenn so ein Haufen bösherziger Bischöfe genervt war über die vielen verschiedenen Meinungen, die es über Jesus gab, und Folgendes gemacht hat. Wir haben ja jetzt einen Kanon von ganz vielen Büchern, und obwohl die anderen Bücher so verliebt sind, beliebt sind, streichen wir die jetzt einfach mal raus und verbieten die. Ist das, wie die 39 Bücher des Neuen Testaments entstanden sind, die wir heute in der Bibel haben, als Sammlung? Ist so der Kanon entstanden oder wie war's?
Ja, also ich glaube, als Historiker würde ich hier doch einige Anfragen stellen. Es ist nie was aus dem Kanon als solches rausgestrichen worden. Wir wissen, dass von Anfang an die Christen in den ersten Gemeinden Schriften sowohl des Alten und Neuen Testaments in den Gottesdiensten gelesen haben und diese Schriften, also des heutigen Neuen Testaments, wie wir es haben, gelesen haben und diese Schriften stark verbreitet wurden. Wir wissen auch aus den apostolischen Vätern, dass eine Schriftengruppe aus dem 2. Jahrhundert, dass große Teile der neutestamentlichen Schriften unseres Neuen Testaments heute als Norm damals schon galten und auf dieselbe Ebene gestellt wurden wie der alttestamentliche Kanon. Justin, der Märtyrer in seiner Apologie zum Beispiel zitiert Matthäus 17 und 13 mit der autoritativen Formel, so steht geschrieben. So wurde das Alte Testament zitiert. Irenäus liefert rund um 180 eine Liste neutestamentlicher Schriften und da war das Thomas-Evangelium sicher nicht mit dabei. Und aus dem Jahr 200, ungefähr 200, kennen wir aus Rom den sogenannten Canon Muratori. Der wurde 1750 entdeckt von jemand, der so hieß. Der wurde also nach ihm benannt in Mailand. Also wenn man mal was Gutes Altes findet, kann sein, dass der Name bekannt wird. Und ist für uns das älteste uns bekannte Verzeichnis neutestamentlicher Schriften. Das kommt also schon im Jahr 200. Origenes, der von 185 ungefähr bis Anfang der 250er Jahre lebte, der Bibellehrer par excellence war, der hat auch eine Liste erstellt. Die hat er unterteilt in Schriften, die für ihn autoritativ waren, in Schriften, die hilfreich sind und welche, die jetzt also wirklich als Fälschung gelten. Dann haben wir auch den 39. Osterbrief des Bischofs Athanasius von Alexandrien aus dem Jahr 367, wo er die neutestamentlichen Schriften als kanonisch bezeichnete. Ich denke aber, was uns bewusst sein muss, was oft auch gesagt wird, ist, es war irgendein Konzil, das hat darüber abgestimmt. Es gab Konzile, wo die Kanonsfrage natürlich behandelt wurde. Aber da kam es nie zur Abstimmung. Okay, wer ist dafür, dass Matthäus dazugehört? Wer enthält sich, wer ist dagegen? Vielmehr wurde das, was der Heilige Geist über mehrere Jahrhunderte hinweg bestätigt hat, wurde auch noch einmal bestätigt. Einer der führenden Kanonforscher, Bruce Metzger, schreibt, die Kirche schuf keinen Kanon, sondern erkannte, akzeptierte, bestätigte und bekräftigte die sich selbst beglaubigende Qualität bestimmter Schriften, die sich der Kirche als solcher aufdrängen. Und schlussendlich zog sich die Bestätigung, die endgültige Bestätigung des Kanons bis ins 5. und 6. Jahrhundert hin. Kraft ihrer inneren Autorität und ihrer apostolisch-prophetischen Kraft unter dem Wirken des Heiligen Geistes kristallisierten sich diese Schriften des Neuen Testaments als maßgeblicher Kanon heraus.
Also das ist nicht so, dass irgendwelche parteipolitischen Entscheidungen getroffen wurden. Wir wollen nur diese Sicht von Jesus und nicht die andere.
Nein.
Sondern die Gemeinden hatten ja, also es gab ja sicher die Evangelien, ich glaube, die ersten vier Evangelien waren ja nie umstritten. Es gab nie eine Frage, wollen wir Johannes haben, ja oder nein, sondern die Evangelien kamen zu den Gemeinden, genauso wie die allermeisten Paulusbriefe, und die Gemeinden haben automatisch anerkannt, das sind authentische Augenzeugenberichte bei den Evangelien über Jesus, das sind authentische Briefe des Paulus, und haben nach diesen gelebt. Und im Laufe der Zeit gab es dann eben diese Frage, welcher Brief gehört noch dazu? Zum Beispiel Hebräerbrief, Offenbarung war immer manchmal so ein bisschen eine große Frage. Also um nur mal ein bisschen zusammenzufassen, es war nie so, dass irgendwelche Kirchenväter hier mit Häuptern und jetzt mal einen Faust Nein. auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, so ist es, sondern es war das moralische Gewissen der ersten Kirche, die entschieden haben, diese Dokumente kennen wir auf der einen Seite, weil sie von einer verlässlichen Quelle kamen, weil sie eine Nähe zu den Aposteln hatten. Und zweitens, weil, das ist so aus dem Zitat von Bruce Metzger so gut herausgearbeitet haben, weil sie eine innere Qualität haben, an denen wir einfach merken, das ist wirklich Schrift.
Und ja, ich meine, wo wir so ein bisschen diesen autoritären Stil wahrnehmen, ist im Osterbrief von Athanasius von Alexandrien, der haut ein bisschen auf den Tisch tatsächlich drauf. Aber nicht, weil das er das entschieden hat, sondern um einfach nochmal zu bestätigen. Die einzigen, die wirklich jetzt auch Anfragen gestellt haben, und ist die Gnosis gewesen unter Marcion, eine heretische Strömung, die willkürlich Passagen, die nicht in die Theologie der Gnosis passten, einfach herausstrichen. Aber ansonsten war hier ein großer Konsens mit Ausnahme weniger Bücher. Du hast schon erwähnt, der Hebräerbrief, da war die große Frage, wer ist der Verfasser des Hebräerbriefes? Das wissen wir bis heute nicht, können wir nur spekulieren. Und gerade im Osten der Christenheit, bis heute in der Orthodoxie, ist die tun sie sich mit der Offenbarung einfach schwerer.
Ja, okay. Danke, das reicht
Gerne.
Schon. Ich glaube, wir haben schon mal eine Aufnahme gemacht, über wie ist der Kanon entstanden. War eine ziemlich lange Aufnahme, vielleicht können wir dies nochmal unten verlinken. Aber das war einfach nochmal, weil es immer wieder ein spannendes Thema ist und weil immer wieder Leute fragen, was ist mit Thomas' Evangelium, was ist mit Kindheitsgeschichten von Jesus, die in der Kindheitsnarrative da sind. So, es ploppt immer wieder mal auf. Und jetzt machen wir gleich weiter mit Thomas' Evangelium. Bis dann.